als du nicht anders als du eigentlich das Team verwendest. Frequenz für Impedanz oder Admittanz.
Wie funktioniert Forward Air Break? Forward Air Break zu Boeing und vergeht zu anderen Möglichkeiten wie ARQ-Verfahren zum Beispiel. Ohne einen Ölkanal. Ja, das heißt, wir delegieren die Aufgabe des Fehler ausbesserns an den Empfänger, an den Decoder. Ja? Noch einmal zur Wiederholung. Wir haben gestern wiederholt, welche Möglichkeiten es gibt, hier Bitfehler, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu senken. Das eine war die Diversitätsverfahren, die vor der Entscheidung des SNR maximieren. Und jetzt bei dem Kanalkodierverfahren, hier sitzen wir nach dem Entscheid, das heißt, wenn die Fehler passiert sind, und versuchen diese Fehler dann noch auszubessern, damit in Summe weniger Fehler gemacht werden. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei den FCC-Verfahren hier und wir befassen uns mit der einfachsten Gruppe hier mit den Blockcodes. Ja, zur Einstimmung bei den Blockcodes verwenden wir die sogenannten Wiederholungscodes. Was ist ein Wiederholungscode? Ich habe Symbole 1 und 0 und ich übertrage es nicht einmal, sondern ich übertrage es mehrfach. Dedikiere es dann natürlich auch symbolweise, das heißt mehrfach und mache dann eine Mehrheitsentscheidung. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, wenn wir 5 mal die 0 übertragen, entsprechendes Codewort und wir haben hier ein entsprechendes Codewort für das 1-Symbol. In diesen eckigen Klammern habe ich die Symbole zusammengefasst zu einem Codewort. Also eine eckige Klammer entspricht immer einem Codewort. So, es werden hier 5 mal das gleiche, hoffentlich das gleiche detektiert und die Entscheidung einfach und so weiter. Das heißt, ich mache auf jeden Fall Mehrheitsentscheidung. Ja, das heißt, solange hier bei 5 übertragenen Symbolen 2 davon in irgendeiner Form gestört sind, das heißt, egal welcher Stelle hier, dann ist noch kein Fehler passiert. Sobald 3 gestört sind, ist ein Fehler passiert. 3, 4 oder 5 entsprechend. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Leistungsfähigkeit von so Wiederholungscodes ist relativ einfach zu berechnen. Wir werden das für dieses einfache Beispiel hier noch einmal präsentieren. Mit noch einmal meine ich, dass dieses Prinzip hier schon abgearbeitet wurde unter dem Kapitel Zufallssignale und vorher noch im Kapitel oder in dem Unterpunkt hier, in dem Abschnitt hier von Zufallszahlen. Ja, das heißt, wir haben dort zusammengesetzt. Hier haben wir einen Block, hier der Länge 5 und zum Beispiel hier werden 2 der 5 Symbole hier an beliebiger Stelle gezeichnet, hier fehlerhaft detektiert worden. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die mir das hier angibt, also ich muss alle möglichen Kombinationen, wie ich 2 Fehler auf entsprechend 5 Positionen verteilen kann, berücksichtigen. Das heißt, wir erhalten die sogenannte binomialen Verteilung hier. Das heißt, n über k mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert ist und hier das Produkt, mit, dass kein Fehler passiert ist, entsprechend mit den verbleibenden Symbolen, die da drinnen stehen. Das heißt, ein Symbol Fehler passiert erst, wenn hier mehr als die Hälfte hier an Fehlstellen in dem Codewort drinnen enthalten sind. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist durch für die neuen Symbole, für die kodierten Symbole, ist durch dieses hier gegeben. So, wie schaut das hier aus in Form der Bitfehlerwahrscheinlichkeit, hier aufgetragen über dem SNR. Hier das unkodierte System als Vergleich hier. Ich variiere das SNR, setze in meine Form für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ein und entsprechend das kodierte System ist immer besser als das unkodierte System. Ja? Das ist natürlich eine gute Sache und das war auch zu erwarten. Ja? Das heißt, Wiederholungscodes sind sehr eindeutig und wir haben eine Konkurrenz bekommen. Ja? Das könnte ich als rauschartige Entwicklung vorstellen. Ja? Ganz kleine Amplitude mit einem erstmal Mittelwert, den man auch noch aufsetzen kann. Wie schaut die generelle Tendenz aus hier für kodierte und unkodierte Systeme. Das heißt, die Wiederholungskodierung ist die einfachste Form. Das heißt, die Kurve ist immer unter der unkodierten gelegt. Ja? Weil üblicherweise, wir werden dann kompliziertere und etwas bessere Verfahren kennenlernen, wo die Infobits mit redundanten Bits zusammengefügt werden, wobei die Aufgabe der redundanten Bits ist, hier Fehler umzudrehen. So, das Problem, das dabei entsteht, ist hier über dem EB2N0 oder dem SNR betrachtet. Das heißt, hier die Bitfehlerwahrscheinlichkeit logarithmisch aufgetragen, hier in DB aufgetragen. Das heißt, wir haben hier die blaue Kurve, ist die Referenzkurve für das unkodierte System. Muss schneller sprechen, wenn er leiser ist, und dann langsamer sprechen. Ja. Wie kann man den Prozessgewinn nutzen? Ja, über der Zeit betrachtet, ne, mittelt sich ja das Geräusch weg oder soll sich wegmitteln. Ne. Das heißt, die Ohr müsste eine Integraloperation ausführen. Ne. Gut, so, das heißt, es ist ein unkodiertes System. Das kodierte System hat einen Prinzipienverlauf, der hier der roten Kurve entspricht. Ja. Das heißt, da gibt es ein paar markante Bereiche in dieser, beim Vergleich des kodierten mit dem unkodierten System. Gehen wir zu guten Verhältnissen, zu guten Signal-zu-Rausch-Verhältnissen, das heißt starkes Nullsignal, eher schwache Störung. Ja, das heißt, wir haben hier ein gutes SNR, daher auch geringe Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Und hier in dieser Kurve kann man mal ein bisschen fantasieren, kann man sagen, ungefähr ab einem Wert von etwa 6 dB EB zu N0, das sind dB ausgedrückt hier, verlaufen diese Kurven in etwa parallel, ja, für sämtliche Kodierverfahren. Ja. Die verlaufen in etwa parallel, das heißt, es liegt in etwa hier bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 5 oder darunter. Das heißt, man bezeichnet diesen Abschnitt hier und vor allem diesen Abstand, der halbwegs gleich bleibt, dann konstant bleibt dieser Abstand, als asymptotischen Kodiergewinn. Ja. Und das ist ein Charakteristikum für bestimmtes Kodierverfahren, welchen asymptotischen Kodiergewinn hier dieses Verfahren ermöglicht. Ja, das heißt, ich wandere von der blauen Kurve hier nach links und zum Beispiel hier für gleiche Bitfehler, Bitfehlerwahrscheinlichkeit kann ich hier EB zu N0 einsparen, ja, durch Kodierung. Anders auch, ich kann mich auch in diese Richtung hier bewegen, das heißt, ich kann hier Bitfehlerwahrscheinlichkeit verbessern bei gleichbleibenden EB zu N0 durch Kodierung. Ja, das heißt, es kann in beiden Richtungen hier gehen. Das ist noch irgendwie verständlich, ja, dass ich dann irgendwo links bleibe und bei sehr guten Signalverhältnissen einfach kaum was verbessern kann, weil ja auch das unkodierte System schon relativ gute Eigenschaften hat, weil eben die Störung so gering ist. So, was passiert da oben? So Kreuzungspunkte sind üblicherweise immer verdächtig. Ja, wenn Sie irgendetwas verbessern sollen, an einem Kreuzungspunkt hier irgendwo auftritt, wo sich plötzlich dann Verschlechterung, Gewinn oder Verlust und so weiter umdrehen oder mutieren, dann sollte man an und für sich immer Zweifel haben. Ja. In dem Fall ist es aber sehr leicht erklärbar. Ja, das heißt, da oben bin ich in einem Bereich von IP zu N0 oder in einem Signal zu Störleistungsverhältnis hier, wo der Bereich im Wesentlichen uninteressant ist. Das heißt, ich habe jetzt so eine starke Störung und eine so schlechte Bitfehlerwahrscheinlichkeit da oben. Das heißt, ich bin in einem Bereich hier, wo jedes Zehnte in etwa gestört ist oder sogar noch öfter. Ja, das heißt, das ist eine Wahrscheinlichkeit, der Bitfehlerwahrscheinlichkeit, der absolut uninteressant ist. Ja, das heißt, der Bereich, den sollte man so und so vermeiden. Aber wie kommt es zu dieser Kreuzung hier? Und zwar müssen Sie sich vorstellen, wir haben jetzt da keine Wiederholungskodierung, sondern wir haben einen Blockcode, wo K-Infobits und N-K redundante Bits dazugefügt werden. Diese redundanten Bits sollen ermöglichen, hier die Position zu finden, wo die Infobits den Fehler aufweisen. Üblicherweise sind auch die Paritätsbits betroffen von dem Störmechanismus. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm. Das heißt, ich habe hier oben zum Beispiel bei schlechten Signalverhältnissen hier, habe ich etwas empfangen, wo der Coder meint, dass irgendwo ein Fehler passiert ist, wo gar keiner ist. Ja, durch das schlechte SNR ist er aufgrund seiner Paritätsbits draufgekommen, er muss etwas umdrehen, aber er dreht etwas um, wo gar kein Fehler ist. Das heißt, durch die schlechte das Signal zu Störleistungsverhältnis korrigierter Bits, die gar nicht gestört sind. Und daher kommt es natürlich zu einer Verschlechterung. Das heißt, das, was wir eigentlich erreichen wollten, nämlich die Fehler umzudrehen, hat sich hier umgedreht, indem man jetzt richtige Positionen zu Fehlern macht. Ja? Daher kommt es natürlich zu einer Verschlechterung, daher zum Kreuzungspunkt hier oben. Ja? Das heißt, wenn die Störung so groß ist, dann hat er keine Chance, dann ist er einfach verwirrt und dreht einfach Dinge um, die hier nicht umgedreht werden sollen. Der Bereich aber da oben ist uninteressant hier für irgendeine sinnvolle Kommunikation. Ja? Damit ist auch dieser Bereich hier natürlich zu klein hier. Das heißt, ich muss entweder hier mit meinem EB zu M0 schauen oder ich muss dann entsprechend mit Codierung, einer stärkeren Codierung arbeiten hier, um ein bisschen besser umgehen zu können. Aber wir merken uns, der asymptotische Codiergewinn tritt auf, wenn das EB zu M0 einmal größer wie 6 dB ist. Und der Effekt da oben ist ein Effekt, der eigentlich gar nicht auftreten soll. Ja, das heißt, er macht es schlechter, als es ursprünglich eigentlich der Fall war. Warum? Er kann nicht anders. Man bezeichnet auch hier, tritt noch ein Schwelleneffekt auf. Das heißt, man kann das normalerweise noch ein bisschen übertreiben. Es ist ein bisschen stärker, es bleibt da oben und fällt dann steiler nach unten. Ja, die Kurve ist hier nur als Symbol hier dargestellt. Vielleicht sollte das durch eine Simulation ergänzen. Das heißt, der Schwelleneffekt, den sieht man momentan nicht so besonders toll, das heißt, es sollte länger hier oben bleiben und dann steiler nach unten gehen. Ja? Das heißt, der Schwelleneffekt hier, der Bitfehlerwahrscheinlichkeit für ein kodiertes System. Das heißt, sobald die Signalverhältnisse sehr, sehr gut werden, dann passiert überhaupt oder nahezu überhaupt kein Fehler mehr. Das heißt, kann er alles korrigieren hier und er macht alles richtig. So. Bevor wir uns weiter unterhalten hier über Blockcodes, ein paar Güteparameter. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein neues Kapitel, Codierung. Jedes Kapitel hat so seine Eigenheiten, eigene Ausdrücke, eigene Definitionen, eigene Gütemaßstäbe. Das heißt, wir brauchen hier zwei Dinge. Das eine ist die Hemmendistanz und das andere ist das Codegewicht. So, was ist die Hemmendistanz? Die Hemmendistanz ist eine sehr einfache Angelegenheit. Das heißt, wenn ich zwei Codewörter habe, und halt dann entsprechend Positionen umdrehe in einem Codewort und dann frage, wie viele Positionen muss ich umdrehen, damit ich das andere Codewort erhalte. Das heißt, anders ausgedrückt, wie viele Bits da drinnen sind falsch, sodass sich hier ein anderes legitimes Codewort ergibt. Das heißt, ein Codewort in ein anderes Codewort fälschlicherweise übergibt. Ja, das ist der Ausdruck der Hemmendistanz. Wie viele Bits müssen da drinnen hier umfangen? Das heißt, die Hemmendistanz ist die, also Operator hier geschrieben, die Distanz zwischen zwei Codewörtern C1, C2. Das heißt, die Anzahl der unterschiedlichen Stellen, mit die sich die dann unterscheiden, oder anders ausgedrückt, wenn die dann umfallen, geht natürlich eins und das andere um. So, das ist nur ein anderer Ausdruck hier für die Hemmendistanz, die hier angegeben ist. Das Codegewicht, das werden wir dann später brauchen, wenn wir eine sehr einfache Gruppe, nämlich die linearen Gruppencodes uns anschauen. Das heißt, wie viele, das ist relativ einfach, wie viele Einsen in einem Codewort drinnen sind. Ja? Das heißt, ich brauche mir die Summe bilden über das Codewort und habe sozusagen hier das Codegewicht. Ja? Wir werden dann sehen, dass bei den linearen Codes hier, bei den linearen Blockcodes hier, Gruppencodes hier, beide die äquivalente Aussage enthalten. Das sind die zwei Dinge, die wir hier brauchen. Wie ist so ein Blockcode aufgebaut? Ich habe schon mehrfach angedeutet, hier ein bisschen mit Farbe unterlegt. Das heißt, wir haben hier einen Blockcode als Kästchen, K Infobits werden hineingefüttert und N natürlich größer wie K, kodierte Bits werden von diesem Blockcoder ausgegeben. Ja, das heißt, ich habe hier einen Eingangsstrom, die gelben sind die Infobits und ich segmentiere den halt in K Infobits, die ich hier hineinfüttere und er ergänzt dann sozusagen hier diese K-Bits mit entsprechend redundanten Bits und füllt sie auf, sodass in Summe n Bits, n Codewort dasteht. Ja, das heißt, ich habe hier Infobits vorne und habe angehängt hier die Paritätsbits. Und die sind üblicherweise auch wirklich so separiert. Das heißt, die treten am Anfang auf und hinten kommen die Paritätsbits dran. So, das heißt, wie kann ich jetzt hier einen charakteristischen Wert vorgeben? Ja, das heißt, Ein charakteristischer Wert ist der, der des Codes, es gibt nicht viel Möglichkeit. Wir haben zwei Zahlenwerte, K und N. Und die Code-Rate, wie man sie bezeichnet hier, ist der Ausdruck hier Infobits bezogen auf die Gesamtzahl der Bits in einem kodierten Wort da drinnen. Ja, also K durch N, der Wert ist immer kleiner als 1. Ja, vielleicht hier eine kleine Anmerkung, man bezeichnet dieses als Code-Rate. Ja, hat aber keinen Bezug zu einer Zeit im Wesentlichen. Ja, das heißt, das ist eine dimensionslose Größe. Ja, also sonst haben wir immer noch eine Rate gesagt, damit ist irgendetwas auf die Zeit bezogen gewesen. So, das heißt, wir haben hier unsere kodierten Bits, haben hier eine neue Größe hier, nämlich die Code-Rate. Die Code-Rate werden wir auch bei den Faltungscodes haben in der gleichen Definition. Das heißt, das ist eine sehr sinnvolle Definition. Das heißt, wie viele Infobits werden für eine bestimmte Blocklänge oder innerhalb einer bestimmten Blocklänge N übertragen. Also ganz ein nützliches Maß hier. Es ist hier sozusagen Eingangs zu Ausgangs zu halten. Ja, das ist immer kleiner wie 1. So, dann will ich meine Dienste da wegtun. Was ist ein systematischer Code? Wir haben vorher festgestellt hier, dass die Infobits vorne so schön drinnen vorkommen und dann kommen die Paritätenbits. Ja? Das heißt, wenn ich hier wirklich diese K-Infobits als Block nehme, hinstelle und dann entsprechend was dazufüge, dann bleibt dieser Block hier vorne erhalten. Das heißt, es stehen wirklich K-Infobits im Klartext im Codewort drinnen. Ja? Zum Unterschied dann, den wir später erst sehen werden, bei den Faltungscodes. Bei den Faltungscodes werden da Operationen durchgeführt mit den Infobits, sodass die nicht mehr im Klartext sozusagen vorkommen. Wenn ich mich hier hinsetze und weiß, wo jetzt ein Codewort beginnt, habe hier einen Logic Analyzer, hier der 01 anzeigt oder so, und ich weiß genau, wo sein Block beginnt, Blocklänge kennen und so weiter, wie viele den Wert, wie viele Infobits das hineingesteckt werden, dann kann ich mir die auch wirklich hier anschauen. Ja? Kann ich bei einem Verhaltungscode nicht. Man bezeichnet dieses hier als systematische Codes, ja, wo die K-Infobits wirklich im Klartext vorkommen. Bei unseren Fällen ist es immer im Vorspann sozusagen, diese K-Bits drinnen. Man kann diese Bedingung auch aufweiten und sagen, irgendwo an irgendwelchen Stellen kommen die vor. Ist für uns aber nicht von großer Bedeutung, weil bei uns sind sie immer die ersten Bits im Codewort sind die Infobits. Das heißt, der Blockcode ist nach dieser Definition natürlich ein systematischer Code. Etwas, was Sie sicherlich schon kennen, sind die Parity Check Codes, das sind die einfachsten Blockcodes, die es gibt. Das heißt, da hinten wird ein Paritätsbit dazugefügt nach einer bestimmten Regel, nämlich so, dass hier, und hier tritt eine 1 auf für Even Parity und P gleich 0 für Odd Parity. Das heißt, ich zähle sozusagen, wie viele Einsen da drinnen vorkommen und entsprechend ergänzt sich dann diesen Ausdruck hier. Sie sehen, die Code-Rate hier für diesen Code ist relativ günstig. Das heißt, 7 Infobits und ein redundantes Bit, das heißt in Summe 8 Bits hier im kodierten Codewort. Man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn relativ wenig Redundanz dazugefügt wird, dass die Leistungsfähigkeit dieses Mechanismus hier nicht besonders toll ist. Das heißt, er kann im Wesentlichen nur einen Fehler erkennen und er kann, wenn man hier dann schaut, gerade und ungerade, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, damit er hier das herausfindet. Das heißt, er kann natürlich nur eine ungerade Anzahl an Fehlern erkennen. Und das Fehlermuster entsprechend anders aussieht, dann hat er keine Chance, irgendetwas zu erkennen. Aufgrund dieser Erkenntnis gibt es eine Weiterentwicklung hier, sogenannten Produktcodes. Es wird nichts anderes gemacht hier als diesen Single Parity Code in 4 Zeilen und 4 Spalten hier entsprechend anzuwenden. Man organisiert halt diesen Stream in einem zweidimensionalen Array und kann zum Beispiel so einen Fehler auch hier korrigieren. Das heißt, es würde dieses Paritätsbit hier ansprechen, es würde dieses Paritätsbit hier ansprechen und durch Einschneideverfahren kann man die Position feststellen und dieses Bit halt oder entsprechend korrigieren. Das Problem ist nur, wenn dann ein zweiter Fehler, zum Beispiel in einer Zeile oder in einer Spalte hier auftritt, dann spricht natürlich das entsprechende Paritätsbit nicht an und damit kann ich es auch nicht hier korrigieren. Das heißt, Doppelfehler gibt es hier schon wieder Probleme, da können Sie es weiterspielen, können es dreifach, vierfach und so weiter sind, dass Sie erkennen auf jeden Fall, dass dieser einfache Code große Mängel im Wesentlichen aufweist, entsprechend der Fehlermuster, die es geben kann. So, die Rechnung der Fehlerwahrscheinlichkeit in den Codewörtern, wir haben zum Beispiel hier ein Bit in einem Codewort drinnen, kann die hier mit B1 bis Bn bezeichnen und die Wahrscheinlichkeit für einen isolierten Einzelfehler ist gegeben hier mit PB. Also es gibt Bit Error Probability für einen einzigen Fehler und der Fehlermechanismus ist unabhängig hier, egal welches Bit ich hier betrachte. So, die Bedingung für einen Symbolfehler ist hier, wenn zum Beispiel hier mehr als T-Bits gestört sind in einer Anzahl von insgesamt N-Bits. Warum? T ist ein üblicher Ausdruck hier für die Leistungsfähigkeit eines Blockcoders und T ist die Anzahl üblicherweise, die er korrigieren kann. Ja, das heißt, wenn ich eine Blocklänge habe, die relativ lang ist, kann ich mehrere hier korrigieren und daher tritt erst ein Fehler auf, wenn ich sie nicht mehr korrigieren kann. Das heißt, wenn T plus 1 Bits hier falsch sind oder falsch dekodiert sind in dem gesamten Codewort. T ist ein üblicher Buchstabe hier für die Anzahl an korrigierbaren Einzelfehlern. So, wir brauchen einen zweiten Buchstaben hier, nämlich die aktuelle Anzahl an falschen Bits, die hier drinnen steckt. Und der Fehler passiert erst, wenn die aktuelle Anzahl diese Korrekturfähigkeit übersteigt. Das heißt, n größer wie t ist. Das heißt, ich drehe das dann um, weil das einfach und üblicherweise zu berechnen ist. Könnte hier, was ich 47 Bit oder so insgesamt im Codewort und der kann, weiß nicht, 4 oder 5 Fehler korrigieren, oder Bitfehler, das heißt, t wäre 4 oder 5, dann tue ich mir leichter natürlich, wenn ich jetzt hier die Wahrscheinlichkeit berechne, nicht so wie es hier dasteht, n größer gleich t, sondern mit 1 minus, wenn die Anzahl kleiner ist wie t, dann habe ich nur Wahrscheinlichkeit, dass genau 0 da drinnen sind, 1 Fehler und so weiter bis zu t-Fehler entsprechend. Halt, ne? Für unsere Beispiele, wir haben üblicherweise immer nur 7, n ist gleich 7 und k ist gleich 4 oder so, sind einfache Beispiele, der kann einen Fehler korrigieren, damit ist es kein großes Problem, aber es gibt auch viel, viel größere und längere Blocklängen und dort spielt es dann eine Rolle, wie viele Anteile ich hier berechnen muss. So, die Wahrscheinlichkeit für exakt m Fehler hier entspricht der Binomialverteilung, die haben wir schon kennengelernt. Das heißt, in Summe sehen wir hier dann die Wahrscheinlichkeit für einen Symbolfehler ist 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass kein Fehler bis zu maximal t-Fehler hier auftreten. Das heißt, der Symbolfehler tritt erst auf, wenn die Korrekturfähigkeit erschöpft ist, dieses Coders, und dann beginnt es natürlich zu laufen. So, das heißt, für lange Codewörter und, aber ganz wichtig, kleine Bitfehlerwahrscheinlichkeit, das heißt für Einzelbitfehler, kann man hier eine Ernährung machen, die natürlich dann sehr, sehr große Rechenersparnis hier bringt, für grobe Abschätzung einmal, das heißt die Wahrscheinlichkeit für exakt m Fehler ist dann n mal pb und entsprechend hier eingesetzt haben wir dann groß t mal mit dem Ganzen da drin. So, als Beispiel, fehlerhafte Bits im Codewort, wir haben ein ähnliches Beispiel schon einmal gehabt, wir haben hier Codewortlänge 10 Bit, die Einzelfehlerwahrscheinlichkeit ist 1%, das heißt 0,01 und wir fragen hier die Wahrscheinlichkeit, dass kein Fehler im Codewort auftritt, das ist eine wichtige Sache hier, Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, Wahrscheinlichkeit, dass 2 und dann die Wahrscheinlichkeit in einer Ungleichung, dass 3 oder mehr hier auftreten. So, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes hier richtig empfangen wurde hier, pardon, dass ein einzelnes Bit hier richtig empfangen wurde, ist natürlich die Gegenwahrscheinlichkeit, dass es fehlerhaft empfangen wurde, das ist hier mit 0,99. So, die Wahrscheinlichkeit, dass kein Bitfehler vorkommt, habe ich hier das Produkt hier von allen diesen Wahrscheinlichkeiten bringen, das heißt, das Produkt des Einzelfehlers um C, das heißt, bin ich hier auf 0,9. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, zum Beispiel hier, dieser Möglichkeit hier, dann habe ich hier 0,09. Das heißt, vielleicht passen Sie ein bisschen auch auf die Zahlenwerte momentan auf. Das heißt, Wahrscheinlichkeit für einen Einzelbitfehler ist 0,01. Die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass keiner auftritt, ist 0,99. So, was hier kein Fehler auftritt, ist 0,9. dass ein Fehler auftritt, ist 0,09. So, das heißt, das Beispiel wurde bewusst mit diesen Zahlenwerten gerechnet, dass ich sage, zwei Fehler auftreten ist schon 0,004. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als zwei Bitfehler auftreten, ist dann schon 0,0001 und so weiter. Ja? Das heißt, wenn man jetzt das aufzeichnen würde, halt über die Anzahl der Fehler dann und die Wahrscheinlichkeit dafür, dann erkennt man, dass relativ schnell diese Wahrscheinlichkeit abfällt. Ja, das heißt, anders ausgedrückt, Einzelfehler sind wahrscheinlicher als Mehrfachfehler in einem einzelnen Codewort. Ja, das heißt, und so fällt es wirklich sehr schnell ab. Das heißt, weniger Fehler sind wahrscheinlicher. Und das ist eine wichtige Erkenntnis hier, indem ich einfach hier das Beispiel mit Zahlenwerten belegt habe und einfach gesagt habe, okay, schauen wir uns die Zahlenwerte an. Ja? Das heißt, die Erkenntnis, die ich daraus gewinne, ist das sogenannte Maximum Likelihood Decoding. Das heißt, das passiert genau auf dieser Aussage, dass wenige Fehler wahrscheinlicher sind als viele Fehler in einem Loch drin. Ja? Das berechtigt uns sozusagen zu dem Maximum Likelihood Decoding Verfahren, das wir gleich kennenlernen werden. Bevor wir das tun, schauen wir uns noch eine ganz einfache Gruppe an. Das heißt, wir reduzieren alles, um nur die Ideen am besten und am klarsten sehen zu können. Ja, die einfachsten Blockcodes sind die linearen Gruppencodes. Warum heißen die lineare Gruppencodes? Sie heißen deswegen Gruppencodes, weil sie die Bedingung einer mathematischen Gruppe erfüllen. Ja, das heißt, im Wesentlichen, was uns hier interessiert, die Abgeschlossenheit, die damit verbunden ist. Das heißt, durch Modulo 2 Addition, in dem Fall halt durch Multiplikation in dem entsprechenden Zahlensystem hier, zweier Codewörter ergibt sich immer ein anderes Codewort. Das heißt, durch Multiplikation zweier beliebiger bleibe ich in dieser Gruppe drinnen. Das heißt, das ist die Bedingung der Abgeschlossenheit. Und das ist eine schöne Bedingung, die wir hier dann gleich sehen werden, weil die Hemming-Distanz sehr leicht auszurechnen ist. Ich habe hier als Beispiel einen 5-2-Block-Code. Das heißt, 5 Bits hier werden ausgegeben, 2 Infobits werden hineingefüttert. Ich kann mir das hier so vorstellen, das sind die einzelnen Symbole hier, das sind die einzelnen Codewörter hier. Und wenn Sie hier zum Beispiel C2 mit C3 addieren, das ist nämlich sehr schön, dann erhalten Sie C4. Das heißt, immer die XOR-Verbindung machen, das heißt, dann, wenn es ungleich ist, dann müssen Sie einen Einser dort hinschreiben und wenn es gleich ist, eine 0. Das heißt, Sie sehen hier, das ist da ungleich, ist eine 1, ist ungleich, ist ein Einser. Ist gleich, ist eine 0, ist ungleich, ist ein 1, ist ungleich, ist ein 1. Ja, das heißt, durch Multiplikation C2 mit C3 habe ich hier C4 erhalten. Das ist natürlich kein großer Beweis hier, es ist nur eine Vermutung, dass sie wirklich abgeschlossen sein könnte. Ja? In dem Beispiel kann man es relativ leicht auch alle Möglichkeiten durchführen. Ja? So, Beurteilung der Leistungsfähigkeit von linearen Gruppencodes, das ist uns natürlich ein besonderes Anliegen. Die Leistungsfähigkeit wird mit der Wahrscheinlichkeit, der Möglichkeit, wie viele Fehler korrigiert werden können, wie viele erkannt werden können, beurteilt. Und für diese Beurteilung brauchen wir die Hemming-Distanz. Ja, die Hemming-Distanz gibt an, wie viele Bits hier umfallen müssen, damit ein anderes Codewort herauskommt, ja, damit es mit dem verwechselt werden kann. So, ich nehme hier wieder meinen vorhergehenden 5-2-Code her und sage hier das Codegewicht. Also das Codegewicht ist die Anzahl der Einsen im Codewort. Da sind natürlich 0 Einsen drin, da sind 3 Einsen drin, da sind 3 Einsen drin, da sind 4 Einsen drin. So, das heißt, die Hemming-Distanz hier sagt mir, das Bezugswort ist hier das Nullwort. Ja? Warum darf ich das Nullwort als Bezugswort hier hernehmen? Die Hemming-Distanz prinzipiell, wenn ich die noch Definition anwende, muss ich jedes mit jedem hier kombinieren und schauen, was da herauskommt. Aufschreiben. Warum genügt das hier in Bezug auf das Nullwort hier bei linearen Gruppencodes? Grund der Abgeschlossenheit. Ja, das heißt, dadurch, dass durch Multiplikation zweier Codewörter ein legitimes anderes Codewort ergibt, kann ich natürlich argumentieren, egal wie immer ich das mache, auch das Nullwort ist ein legitimes Codewort. Das heißt, wenn ich es mit dem Nullwort vergleiche, dann ist es ausreichend hier, um die Hemming-Distanz festzustellen. Und dann brauche ich nicht mehr die Hemming-Distanz festzustellen, indem ich hier die Positionen schaue, wo die unterschiedlich sind, sondern es genügt mir, die Einsen abzuzählen und dann bin ich natürlich beim Codegewicht. und die Einsen abzuzählen, ist wesentlich einfacher, als wir hier genau exakt diese Stellen hier auszuwerten, hier welche umgekehrt sind. Das heißt, ich habe hier 3, 3, 4, das heißt, das Minimum hier ist 3. Ja, das heißt, das Minimum, also die minimale Hemmingdistanz, ist natürlich das Minimum der Hemmingdistanz selbst, ist aber zugleich auch das Minimum der Kotgewichte. Und damit habe ich meinen Aufwand natürlich wesentlich reduziert. Gilt hier für diese linearen Gruppencodes. Alles wird nur durch Manipulationen oder Erkenntnisse aus den Einsen der Codewörter gewonnen. Ja, also das Codegewicht hier ist das Minimum an Einsen, das da drinnen vorkommt. Das ist bisher ja klar geworden. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir später dann noch einmal in einem anderen Zusammenhang gewinnbringend einsetzen werden. Ja? Das heißt, die Einsen abzuziehen hier. Das C1 hier ist das Nullpunkt, ne? Enthält keine 1. Das andere hat hier, das 4 hat zum Beispiel 4 1. Ne? Das heißt, dass den C0 müssen an diesen Positionen die Bits umgedreht werden, müssen 4 mal umgedreht werden. Ne? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist geringer, als wenn nur 3 umgedreht werden müssen.
Kann ich das falsch verstanden? Sie haben gemeint, dass wir das 0, 0, 0, 0, also ausgesetzt verwenden dürfen, weil wir die zwei anderen nicht vergleichen brauchen, sondern nur die Bezugswerte vergleichen.
Weil die Abgeschlossenheit gilt. Das heißt, ich könnte jedes andere hier hernehmen und es kommt ein anderes legitimes Codewort heraus. Das heißt, es könnte auch das Nullwort herauskommen. Das heißt, ich brauche alle nur in Bezug auf das Nullwort zu vergleichen. Das ist der große Vorteil der linearen Gruppencodes. Ja? Das Nullwort ist ein wichtiges Wort da drin in den Blockcodes. Bei den zyklischen Codes zum Beispiel darf das Nullwort nicht vorkommen. Weil da werden Schiebeoperationen mit XORs durchgeführt und das Nullwort, wenn ich das in einem Schieberegister drinnen hätte, durch die XOR-Verbindung würde niemals ein anderes Wort entstehen. Ja? Weil das Nullwort ist hier sehr, sehr schön, um mit Gewinn einzusetzen, weil ich hier die Hemmingdistanz über die Anzahl der Einsen berechnen kann. Ja? Das ist egal, auf welches ich es beziehe. Ich suche mir natürlich als Referenz das einfachste Wort heraus und ich nehme das Nullwort. Das einfachste Wort, weil ich brauche dann nur bei den anderen die Einsen abzählen, weil die Einsen müssen den Unterschied darstellen zum Nullwort.
Das heißt zum Beispiel bei diesem Code 2 haben wir drei unterschiedliche Bits.
Ja, also drei Einsen.
Ja. Und das ist ja nicht die Hemmingdistanz, oder?
Doch.
Aber
die Hemmingdistanz sagt per Definition aus den Unterschied in den beiden Codewörtern. Und hier, da ich es mit dem Nullwort vergleiche, ist der Unterschied zu dem Null, zum Nullwort. Das heißt, die Anzahl der Einsen, die drinnen steht.
Aber wenn ich zwei Hemmingdistanz
zwischen den beiden Distanzen nicht dasselbe wie die Hemmingdistanz zu dem Codewort. Die Hemmingdistanz können für jedes berechnen. Also wenn Sie hier die 2 und C3 die Hemmingdistanz berechnen, sind da der 2 unterschiedlich, das ist gleich und die 2 sind unterschiedlich. Die Hemmingdistanz von 4. Die Hemmingdistanz von 4 kommt aber hier schon vor im Vergleich aber zu diesen beiden Codewörtern. Ja, daher, ich brauche nicht alle gegeneinander zu prüfen, ich brauche nur jedes mit dem Nullwort zu überprüfen. Das ist der große Vorteil hier. Ja? Aber theoretisch können Sie die Hemmingdistanz, so wie sie definiert wurde, anwenden, müssen Sie jedes mit jedem vergleichen. Ja? Dann wird der Aufwand viel, viel größer, als wenn ich sage, okay, ich weiß, die Gruppe ist abgeschlossen, damit ist das Nullwort ein legitimes Wort. Der Unterschied kann nur in den Einsen liegen zu allen anderen Codewörtern. Ja, damit habe ich automatisch alle Möglichkeiten, die Hemmingdistanz haben kann, in dieser Familie drinnen hier bestimmt. Und zwar auf ganz einfache Art und Weise. Ja. So, ja, Messner ist hier aufgeschrieben, was Sie bereits erwähnt haben. Da kann ich überspringen. So, grafisch, wie schaut das grafisch aus mit Fehler erkennen und Fehler korrigieren? Das heißt, C1, C2 und C3 sind legitime Codewörter, die natürlich ein Bitmuster zustande kommen. Das ist, repräsentieren hier eigentlich mehrdimensionale Kugeln. K kann man aber schwer beim mehrdimensionalen Kugelzug zeichnen, daher verwendet man immer so eine zweidimensionale Darstellung, ja, mit Umgebungen. Ja, das heißt, jetzt empfange ich irgendetwas, irgendein Punkt da drinnen, entweder hier, egal wo immer. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich empfangen würde. Das heißt, das, was ich empfange, ist nichts anderes als das, zum Beispiel das Codewort C1, und ich empfange irgendwas, was da liegt. Das entscheidet sich halt, oder unterscheidet sich in ein paar Bits zum Beispiel, oder in einem Bit von mir aus. Ja? Das heißt, ich tue es so, wie wenn ich hier das Codewort am Empfängerseite hier das Codewort C1 habe und addiere dazu einen Fehlervektor, der halt ein 0-1-Muster hat. Die Einsen sind die Positionen, wo die Fehler passiert sind. Ja, das heißt, da dreht man nichts anderes, da dreht man diese Position hier, das Bit um, wenn ich die beiden hier Modulo 2 addiere. Ja? Das heißt, ich bin natürlich nicht nur bei diesem Codewort C1, ich bin irgendwo nebenbei vielleicht. Ja? So, das heißt aber, es kommt darauf an, wie weit ich nebenbei bin. Ja? Das heißt, wenn ich hier da drinnen bin, zum Beispiel hier in diesem Abstand, ja, der ist mit T bezeichnet, und T haben wir schon verwendet hier, innerhalb dieses Bereichs hier, wird automatisch, wenn ich irgendetwas empfange, was da drinnen liegt, wird es automatisch dem Codewort C1 zugeordnet. Ja? Und das ist hier basierend auf dem Beispiel, das wir vorher gehabt haben, dass wenige Fehler wahrscheinlicher sind als viele. Das heißt hier Maximum Likelihood Decoding. Das heißt, wo liegt es am nächsten, wenn man so will, grafisch ausgedrückt. So, wenn das hier liegt, dann wird es diesem C2 zugeordnet, wenn es irgendwo da drinnen liegt, wird es C3 zugeordnet. So, die Frage ist jetzt da, wie viele Fehler kann man korrigieren? Fehler korrigieren heißt hier einen bestimmten Kreis herumziehen. Ja? Da ebenfalls den gleichen Kreis, den gleichen Abstand. Ja? So, das heißt, wie groß kann dieser Kreis werden, solange bis das sich halt hier berührt? Ja? Das heißt, das wäre der größte Radius, den ich hier ziehen kann. Das heißt, ich bestimme zwischen zwei Codewörtern hier mein D-Min. Ja? Das ist die Hemmingdistanz, die minimale Hemmingdistanz, die wir vorher ausgerechnet haben. Ja, dann kann ich hier festlegen, D-Min halbe ist hier die Hälfte der Strecke, üblicherweise. Ja, meine Geometrie ja lange genug gelernt. Ja, das heißt, wenn ich hier die Anzahl, nehmen wir mal die erkennbaren Fehler habe, dann muss D-Min minus 1 sein. Ja, das heißt, erkennbare Fehler sind alle die, die irgendwo da drinnen sind. Das heißt, oder kürzer sind wie D-Min minus 1. Wäre da von mir aus irgendwo. Ja, dieser Abstand hier. Wenn ich sie korrigieren möchte, dann müssen sie noch zusätzlich hier drinnen liegen. Das heißt, das T muss dann hier sozusagen den ganzzahligen Wert, und zwar nach unten gerundet hier, festlegen, wo die halbe Distanz ist, minus 1 natürlich, damit ich da drunter bin. Ja. Bedienung wäre, die Grenzbedienung wäre, wenn sie sich berühren. Das heißt, die Min minus 1 und zwar die Hälfte davon. Das heißt, das T darf nie irgendwo so groß werden, dass sich hier zwei dieser Kreise hier überlappen. Ja, dann kann ich sie korrigieren, dann kann ich sie eindeutig zuordnen zu diesem Codewort oder zu diesem Codewort. Wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist, dann kann ich abhängig von einem bestimmten Fehlermuster natürlich eine bestimmte Anzahl an Fehlermuster erkennen. Das heißt, ich weiß, in dem Codewort sind Fehler enthalten, ich kann sie aber nicht korrigieren. Ja, das ist auch eine Information natürlich. Ja, das heißt, ich weiß, da ist etwas drinnen passiert, ich kann aber nicht alle Fehlermuster auflösen, üblicherweise. Ja. So, jetzt überlesen die Schlüsselanzahl. So, das heißt, ich kann mir mein Ergebnis, das was ich hier empfange, vorstellen, als ein bestimmtes Codewort C1 zum Beispiel, plus einen Fehlervektor, der nichts anderes macht, als die Position zu markieren, wo diese Fehler aufgetreten sind. Ja, das heißt, das wäre der empfangene Vektor. Das heißt, Maximum Likelihood Decoding heißt, weniger Fehler sind wahrscheinlicher als viele Fehler. Ja, das heißt, ich schaue, wo dieser Vektor R hier am nächsten zu einem Codewort liegt und ob es hier, man bezeichnet dieses, als Kugeln allgemein innerhalb der Korrekturkugel liegt. Ja, das ist eine ganze grafische Interpretation. So, erkennbare Fehler sind alle hier, wenn zum Beispiel hier kein Fehlermuster auftritt, das sich zu einem Codewort addiert, sodass ein anderes Codewort entsteht. Ja? Erst wenn die beiden wirklich perfekt übereinander stimmen, dann entscheide ich mich natürlich für dieses. Und dieses Fehlermuster kann ich nicht mehr auflösen, weil es ein legitimes Codewort ergeben hat. Ja? Das heißt, das Fehlermuster darf maximal von der Gestalt sein, sodass so viele Positionen umgedreht werden, dass kein anderes Codewort entstehen kann. Ja? Das muss mindestens in einem Bit sich unterscheiden. Ja? Das heißt, wäre hier sozusagen D-Min-1 hier zu erkennen. So, Wie wird das generell dekodiert? Ein paar Dinge haben wir schon angesprochen. Wir können mit Nearest Neighbor Decoding oder Maximum Likelihood Decoding. Und beide Codierverfahren gehen ineinander über, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist und die Codewörter sehr lang sind. Das heißt, da kann man sie nicht auseinanderhalten, was die Performance betrifft. So, nehmen wir unsere Codewörter hier zum Beispiel für diesen Code her. Das heißt, wir hätten C1, C2, C3, C4. Diese grün geschriebenen sind die unverfälschten, richtigen Codewörter. Ja? So, und ich frage jetzt, wie müssen die Fehlermuster hier aussehen, damit hier eindeutig korrigiert werden kann oder zumindest erkannt werden kann, oder wie schauen alle Fehlermuster aus, die nicht korrigiert werden können. Ja? Das sind natürlich um einige mehr. Wir tun uns natürlich leichter, wenn wir die anderen anschauen. So, wir sehen hier, die minimale Hemming-Distanz wissen wir von vorher war 3. Ja? Hier, für diesen Code hier, wissen wir, D-Min ist 3. Ja? Sie sehen hier, da hat er entsprechend 3 Einsen, also D-Min da drin und D-Min ist 3. Also das wissen wir mal. Das heißt, nach unseren Erkenntnissen von früher, den Formeln, wenn wir uns so wollen, den Formeln, hier einsetzen, dann können wir hier insgesamt einen einzigen Fehler korrigieren. Ja? Das heißt, wie kann ich einen einzigen Fehler auf ein Codewort verteilen? Also da sind wir ein anderes Fehlermuster, das heißt, ich muss da irgendwie immer so schön durchgehen, immer ein Bit umdrehen. Beim Nullwort ist natürlich am einfachsten, da brauche ich nur diese Einser da, die drinnen haben. Und da gehe ich entsprechend auch diese Positionen durch, indem ich das Bit an der obersten Stelle, das da oben drinnen steht, entsprechend umdrehe. Ja, das heißt, Einzelfehler können nur von dieser Gestalt sein hier. Das heißt, insgesamt hier n solche Muster hier, die ich hier habe für eine bestimmte Anzahl hier, das heißt, n ist die Position hier, das heißt, n solche, dann wieder eine Spalte, dann wieder eine Spalte, wieder eine Spalte hier drinnen. Mit n, dieser Einzelfehler. So, welche Fehlermuster kann ich erkennen? Wenn ich hier die Formel einsetze, die min minus 1, habe ich hier dann e plus t, das heißt, hier habe ich hier 2. Das heißt, 2, t ist gleich 1, das heißt, ich kann maximal einen zusätzlichen Fehler hier erkennen, aber es heißt nicht, dass ich alle Fehlermuster erkennen kann. Das heißt, ich kann maximal Doppelfehler erkennen. Wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, die Doppelfehler zum Beispiel, dann sehen Sie hier zum Beispiel dieses Muster, wo hier im Vergleich zum Nullwort am Anfang und am Schluss eine 1 auftritt. So, und jetzt vergleiche ich die Hemming-Distanz. Das heißt, das da mit all diesen Codewörtern. Dann sehen Sie, da an der Position stehen 2 Einser. Das heißt, da stehen 2 Einser drin und da stehen 3 Null. Das heißt, ich muss jetzt vergleichen, was hier der Hemming-Abstand ist, was hier der Hemming-Abstand ist, was hier der Hemming-Abstand ist. Und wenn Sie jetzt für diese, alle diese schwarz geschriebenen Fehlermuster hier sich anschauen, dann werden Sie drauf kommen, dass Sie für jedes Wort hier, egal welches Sie nehmen, für irgendeines der Grünen, die da oben steht, immer die gleiche Hemming-Distanz haben. In dem Sinne halt den Abstand 2 hier haben. Das heißt, Sie können sich für keines entscheiden, Sie sind genau an der Grenze. Ja, das heißt, dieses D-Min halber und so, Sie sind genau in der Mitte drinnen. Ja. Das heißt, Sie haben genau den gleichen Hemming-Abstand zu legitimen Codewörtern. Hier, die 4 da oben sind die legitimen Codewörter und damit können Sie keine Entscheidung treffen, welches es ist. Sie wissen aber sehr wohl, dass hier 2 Fehler hier aufgetreten sind. Das heißt, sind alle Möglichkeiten hier, die wirklich erkennbar sind. Alle anderen können Sie nicht auflösen, ja, die hier vorkommen. So, das heißt, durch einfaches Anschauen, Ausrechnen, Darstellen haben wir sozusagen uns empirisch hingearbeitet hier, welche Muster hier korrigierbar sind und welche hier erkennbar sind. Ja. Theoretisch hätten wir ja nur die Formel einzusetzen brauchen und hätten genau gut gewusst, dass nur ein einziger Fehler hier korrigierbar ist und damit wissen wir auch, wie die Fehlermuster ausschauen. Die Fehlermuster sind uns ja eigentlich egal, weil wir wollen ja wissen, wie oft sie auftreten und hier, wie viele Fehler dann im Endeffekt wirklich gemacht werden. So, die Hemming-Grenze. Die Frage ist jetzt dann, wir haben N und K festgelegt. Wir haben zum Beispiel einen 5-2-Block-Code, 7-4-Block-Code werden wir als Beispiel auch noch betrachten. Ja? 5-2 ist ein ganz ein kleiner, einfacher, ja, leicht handhabbarer. So, die Frage ist, wie ist N und wie ist K zu wählen, in welchem Verhältnis zueinander? Kann ich beliebig hier N nehmen, kann ich beliebig hier viele K hineinnehmen? Natürlich, K muss kleiner wie 1 sein, ist klar. Welche Möglichkeit gibt es hier? Und Hemming hat eine allgemeine Grenze gefunden, sozusagen eine Ungleichung hier, das heißt 2 hoch K. 2 hoch K ist die Vielfalt, die ich hier bei K-Info hier an bestimmten Positionen hier unterschiedliche Codewörter erhalten kann. Also 2 hoch K ist einmal hier auf der linken Seite. 2 hoch N ist die Gesamtzahl, die ich erhalte hier an möglichen Codewörtern für N-Bit. Ja, das heißt, es ist das, was am Ausgang herauskommt. K ist das, was ich hineinfiltere, diese Länge. So, und da unten, das Interessante ist, was da unten im Nenner steht hier. Das heißt, da ist 1 drinnen, n, n über 2 und so weiter. Das heißt, wir haben hier gesehen hier, n zum Beispiel waren die Einzelfehler, die ich hier drinnen habe. Ja? N war der erste Teil, gehen wir mal zurück. N war der Einzelteil, also N hier war ein so ein Block, den ich hier drinnen habe. Da unten habe ich schon wieder N über 2 da drinnen. Das heißt, wenn ich mir alle diese Einzelfehler, Doppelfehler, Dreifachfehler, Vierfachfehler bis zu T-Fachfehler hier anschaue und alle diese Zeilen hier abzähle in dem Muster, wie die Arbeit machen würde, dann könnte ich hier diese Ungleichung hier auffüllen und schauen, ob die Ungleichung erfüllt ist. Und die Ungleichung natürlich für einen Rechner kein Problem, ja, das kann man leicht irgendwie programmieren. Wenn die Ungleichung nicht erfüllt ist, dann existiert für dieses N und für dieses K kein Blockcode. Ja, das hat der Herr Hemming herausgefunden. Wenn das Gleichheitszeichen gilt, dann bezeichnet man die hier als perfekte Codes. Das heißt, das sind Codes, die mit relativ geringem N und maximalem K, wenn Sie so wollen, hier größte Effizienz erreichen. Ja, das sind sogenannte perfekte Codes, wenn das Gleichheitszeichen Gültigkeit hat. Und das, was da unten steht, ist nichts anderes als dieser Block immer in diesem Diagramm, das wir vorher gezeichnet haben. Wenn ich das konsequent durchführe, dann habe ich hier Zweifachfehler, Dreifachfehler und so weiter bis zu T-Fachfehler, die ich hier korrigieren kann. So, ja, das ist eigentlich alles, was ich hier gesagt habe. Ja, was ist, wenn es nicht erfüllt ist? Dann habe ich, muss ich halt das N entsprechend erhöhen oder das K verringern oder das T verkleinern. Ja, das heißt, ich muss halt irgendwo nachlassen. Ja. Entweder füge ich mehr Redundanz dazu, das heißt, ich erhöhe das N hier, lasse das K gleich, oder ich reduziere hier das K, das heißt, die Infobild, die ich hineinfüttere, führt zum selben Effekt hier, oder ich reduziere meine Forderung an Möglichkeiten, wie viele Bitfehler korrigiert werden können. Das heißt, ich nehme meine Anforderungen zurück und sage, ich begnüge mich, ja, wenn er 3 Fehler korrigieren kann, statt dass er 5 korrigieren kann oder so. Ja. Das heißt, diese Möglichkeiten habe ich hier und alles können Sie hier in die Ungleichung einsetzen und dann herausfinden, ob Sie eine gute Wahl getroffen haben oder ob Sie eine schlechte Wahl getroffen haben. So, nächstes Beispiel hier, ein 7-4-Block-Code. Ja, der 7-4-Block-Code werden Sie ein bisschen genauer anschauen und wir werden schauen, wie wir die Codewörter generieren, also erzeugen, und wir werden auch schauen, wie wir diese Codewörter halt dann, wenn sie übertragen wurden und fehlerhaft übertragen wurden, wie man hier diese Fehler wieder ausbessern kann. Das heißt, wie dekodiert man diese Codewörter? Wir haben einen 7-4-Block-Code und wir suchen den Codiervorgang. Wählen Sie eine geeignete Rechenvorschrift zur Bestimmung der Paritätsbits. Naja, das müssen wir einmal gesehen haben, wie das funktioniert, sonst kommt man nicht drauf. Ja. Also ich zeige Ihnen, wie das funktioniert, wenn man das zum Beispiel eine Möglichkeit finden kann. Ja. Generell, bei den Blockcodes ist sehr viel intuitiv gefunden worden. Ja. Man kann, es gibt natürlich Ungleichungen, Hinweise, wie man so etwas aufstellen kann, so bestimmte Blockcodes hier, aber sehr viel ist auch intuitiv gefunden worden. Ja, also es ist durchaus eine kreative Spielwiese hier. So, skizzieren Sie die Realisierung, wie man es hardwaremäßig auch in einem Blockschaltbild hat, wie man es realisieren würde. Stellen Sie die Prüfmatrix H auf, ja, das werden wir dann sehen, wie man zur Prüfmatrix H kommt und welche Paritätsbits ergeben sich entsprechend für ein bestimmtes vorgegebenes Informationswort. Das heißt, wir haben hier einen 7-4-Block-Code, das heißt, 4 ist die Länge der Infobits, die ich hineinfiltern kann, und das sind hier diese 4 Bits zum Beispiel, die ich hier hineinfiltere. 7 müssen herauskommen und die Frage ist, welche 7 sind das hier? Können Sie mir sagen, wie vom kodierten Wort die ersten 4 Bits ausschauen werden? So ad hoc, ohne das jetzt auszurechnen. Wie werden die ersten 4 Bits ausschauen im kodierten Wort? Haben Sie eine Idee?
Kodierten Wort sind die normalen Infobits, oder?
Die normalen Infobits, ja. Das heißt, wir haben vorher gesagt, die stehen immer am Anfang drinnen, sogenannte die Eigenschaft hier. Das heißt, die ersten 4 sind immer die. Das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, sind dann die restlichen 3 zu finden, die Paritätsbits zu finden. Ja? So, wie findet man eine geeignete Rechenvorschrift? Also wir sehen es da oben noch einmal, die Struktur, diese Infobits, diese 4 Stück, die könnte man gleich hinschreiben und hier entsprechend dann die Paritätsbits zu generieren. Das heißt, man macht das so ein Venn-Diagramm hier, wobei sie überlappen müssen hier, dann schreibt man halt hier diese P1, P2, P3 hin und dann entsprechend füllt man diese Überlappungen hier mit entsprechend diesen vier Info-Bits. Ja. I1, I2, I3, I4 und dann kann ich natürlich formal einmal meine Paritätsgleichungen hier anschreiben. Das heißt, P1 ergibt sich hier, wenn ich I1, I3 und I4 hier zusammenstelle und so weiter. Also P3 ist dann I1, I2, I3 und so weiter, komme ich hier zu den Paritätsgleichungen. Das heißt, ich kann jetzt da prinzipiell meine Paritätsbits bestimmen, ich brauche in die Gleichung nur einzusetzen. Schauen wir an, was ist 1, 3 und was ist 4 in dieser Position und kann sofort hier mit P1 ausrechnen. So, wie würde das hier realisiert werden? Das heißt, ich habe hier meine 4 Infobits, dann muss hier meine 3 Paritätsbits hier auffüllen. Ich kann mir hier diese Infobits hier herausführen und kann mir hier die XOR-Verknüpfung machen und sagen, das ist die Verbindung, die hier das P1 ergibt, das ist die Verbindung, die das P2 ergibt und hier entsprechend das P3 ergibt. So, wir wollen aber mit diesen Dingen rechnen. Das heißt, wir wollen auch die Codewörter sehr systematisch generieren. Theoretisch könnten wir jetzt einfach nur die Paritätsgleichungen einsetzen. Wir wissen, die ersten 4 sind die Infobits und die Paritätsgleichungen liefern uns die nächsten 3 Bits. Ja? Damit sind wir fertig im Wesentlichen und haben unser Codewort. Wir wollen jetzt nur ein bisschen eine systematischere Weise finden, wie wir hier die Codewörter, und zwar alle Codewörter, systematisch erzeugen können. Ja? Wir brauchen alle diese Codewörter, um zum Beispiel Hamming-Distanz zu bestimmen oder andere Aussagen hier treffen zu können. So, das heißt, ich stelle mir hier eine Matrix zusammen. Ja? Matrix ist nichts anderes wie ein Anordnungsschema. Da hinten ist die Einheitsmatrix. Da hinten ist die Einheitsmatrix und das ist generell hier in der Struktur eine N-K und Kreuz K. Oder N minus K, Kreuz K, für diesen Teil hier. Also N minus K und W3 und W diese 4, was die K drin. Also N minus K, Kreuz K. Dieser Teil ist nur transponierte Matrix. Die gesamte hat natürlich hier diese N-Bits drinnen und entsprechend N minus K, die da vorne steht. So, was ist das Interessante daran? Wie fülle ich das auf? Da hinten ist die Einheitsmatrix. So, was kommt da vorne hin? Schaue ich mir an, wie hier dieses Diagramm ausschaut, darum habe ich das hier an dieser Stelle gezeichnet. Zum Beispiel hier, das ist das erste Paritätsbit, das zweite, das ist das dritte Paritätsbit. Das dritte Paritätsbit ist dieses da, das heißt, es hat eine Verbindung hier, I1, I2 und I3. Das heißt, die ersten 3 hier sind 1 und alle anderen sind 0 hier. Ja? Das heißt, da kann es natürlich auch über die Paritätsgleichung sofort anschreiben. Das heißt, diese Matrix bezeichnen wir mit groß H, hier, und das ist die Prüfmatrix. Warum? Ich habe hier sozusagen meine Paritätsbits drinnen und die zusammengestellt werden aus den Infobits hier. Das heißt, Paritätsbit 2 zum Beispiel, 1, 2 und 4, das da drinnen steckt. Ja? Das heißt, ich brauche diese Prüfmatrix dann, ich werde sie dann noch ein bisschen anders sortieren, um hier die Codewörter systematisch zu erreichen. Ja? Das heißt, vorne steht wir werden dann sehen, warum da transponierte Paritätsmatrixen. Sie können es beliebig darstellen. Ja, gerade bei den Blockcodes gibt es sehr viele Darstellungsmöglichkeiten. Ja. Im Buch von Glover Grant wird prinzipiell gar nicht so strikt unterschieden, ob das Zeilen- oder Spaltenvektoren sind. Ich werde versuchen, hier ein bisschen mehr oder genauer zu sein. Hier. Ich werde einen Spaltenvektor als den Vektor definieren und einen Zeilenvektor als den transponierten dieses Vektors. Sehr oft in der nachrichtentechnischen Literatur der Codierungstheorie wird es umgekehrt gemacht. Ja? Wird der Zeilenvektor als Vektor dargestellt und der Spaltenvektor als transponiert. Also passen Sie manchmal auf, wenn Sie hier in der Literatur etwas lesen, wie der Vektor zu verstehen ist. Ich verstehe ihn im mathematischen Sinne als Spaltenvektor. Ja? Aber prinzipiell kommt es nur darauf an, wie Sie das ansetzen, und Sie müssen konsequent diesen Algorithmus durchhalten. Ja? Es ist nicht wirklich eindeutig da drinnen. Ne? Aber es kommt immer das richtige Ergebnis heraus, wenn Sie sich entsprechend dann an die Nomenklatur halten, ob Sie jetzt einen Zeilen- oder einen Spaltenvektor als den Vektor selbst interpretieren. Warum verwenden wir meistens das andere, was die Mathematiker tun oder machen das andere? Nicht aus Boswilligkeit oder weil wir sich unterscheiden wollen, sondern weil es sehr oft hier einfacher ist, einen Zeilenvektor hier als irgendwie abgetastetes Signal zu interpretieren. Ja? Erster Wert, zweiter Wert und so weiter. Ja? Und man tut uns vielleicht ein bisschen schwer, als erstes, zweiter, dritter und zweiter Wert zu sagen, wenn es hier in Spalten- oder in Zeilenform gegeben ist. Ja?
Rechnet man irgendwas
mit der Prüfmatrix oder ist es einfach nur da, um zu sehen, dass.
Wir werden dann später sehen beim Syndrom, wenn wir es dann brauchen. Ja? So, das heißt, Dekodierung mit Hilfe des Syndroms. Wurde das Ding bekommen oder nicht? Ja. Doch, ist ein bisschen zu schnell gegangen. So, die Paritätsbilds hier. Die Paritätsbilds hier nach der gleichen ausgerechnet, würde ich über diese Block an Infobilds, für diese Infobilds würde ich diese Paritätsbilds erhalten. Das heißt, mein Codewort würde so ausschauen. Für diese spezielle Annahme. Es war nur ein Codewort gefragt. Wichtig ist hier wieder zu erkennen, dass die Infobits am Anfang stehen. So, Dekodierung mit Hilfe des Syndroms. Bevor wir die Dekodierung mit Hilfe des Syndroms durchführen, werden wir die Codewerte systematisch erzeugen mit Hilfe einer sogenannten Generatormatrix. Das heißt, wir erzeugen die Codewerte auf systematische Art und Weise, wo hier die Paritätsmatrix drinnen steht. Ja? Also nicht die transponierte wie der Prüfmatrix, sondern hier steht die Paritätsmatrix drinnen. Und hier vorne steht wieder die Einheitsmatrix drin. Das heißt, alle meine Codewörter hier, und ich habe hier das Transponierzeichen verwendet, um anzudeuten, dass es sich hier um Zellvektoren handelt, das heißt, C ist dann D, also das, was ich hier hineinfüttere, mal G. Das heißt, ich kann hier das D variieren, alle möglichen Kombinationen, wenn ich zum Beispiel hier drei Bits habe, wo ich auch Möglichkeiten hier, dieses anzufüllen, im Wesentlichen brauchen Sie es nur digital durchzuzählen, dann haben Sie alle Variationen drinnen. Und das da sozusagen hier als Zeilenvektor mit dieser Matrix G zu multiplizieren, damit ich hier diesen Zeilenvektor hier entsprechenden Codesymbolen erhalte. So, die Erzeugung der Syndromtabelle, das heißt, ich habe hier mein Codewort, das ist meine Ausgangssituation, und wenn ich dieses Codewort hier mit rechts multipliziere mit meiner Prüfmatrix, dann ist das gleichbedeutend, wenn ich hier einsetze mit D mal G. Und da hier die unsymmetrisch aufgebaut sind, habe ich hier den Nullvektor. Ja, das heißt, ich erhalte hier 0. Das heißt, wenn das empfangene Codewort sich zusammensetzt aus dem gesendeten Codewort plus einem, oder hier multipliziert, also GX-Wort hier, mit einem bestimmten Fehlermuster, den ich hier in einem Fehlervektor zusammenstelle, der die gleiche Länge hat wie mein Codewort. Dann habe ich hier diesen Empfangsvektor. Und dann kann ich den hier einsetzen und schauen, wie kann ich etwas erkennen da drinnen, ohne dass ich Maximum Likelihood Decoding im Sinne machen muss, mir eine große Tabelle aufzustellen hier und zu schauen, wo ist die Hamming-Distanz mit allen anderen. Das heißt, das Syndrom ist viel einfacher zu berechnen und dem Namen entsprechend, so wie hier aus der Medizin ein bisschen entlehnt, andeutet, wie der Fehlervektor ausschauen könnte. Das heißt, das Syndrom ist H mal R, das heißt Prüfmatrix multipliziert mit R. R ist aber nichts anderes als hier das gesendete Codewort, verfälscht hier natürlich mit einem bestimmten Fehlervektor. Wenn ich das hier schön brav hier Kommutativgesetz hier anwende, wie H mal C, Gx hat mit H mal E. Das da wissen wir, dass da oben H mal C ist gleich 0, das heißt es bleibt nur H mal E über. Das heißt, meine vollkommen, meine Fehlermuster, alle die ich hier sehen kann, kann ich an den Syndrom erkennen. Das Syndrom ergibt sich hier Prüfmatrix multipliziert mit allen Fehlervektoren, die hier auftreten können. Wir werden immer nur Codes behandeln, wo ein Fehler korrigierbar ist. Das heißt, wir haben relativ einfache Fehlervektoren hier und damit auch relativ einfache Syndroms hier zu berechnen. Wir werden gleich sehen, wie man das auch sehr systematisieren kann. Das Syndrom sagt, wenn das Syndrom 0 ist, ist kein Fehler aufgetreten. Wenn das Syndrom ungleich 0 ist, dann ergibt sich ein bestimmtes Muster. Das heißt, ein Vektor für dieses Syndrom, das aus 1 und 0 besteht. Und dieses Muster brauche ich nur zu vergleichen und sagen, wo tritt dieses auf hier in meiner Syndromtabelle, dann weiß ich genau, an welcher Stelle der Fehler aufgetreten ist, was gleichbedeutend ist, wenn nur ein Fehler auftritt, mit der Zeile, wo das dort steht. Zeige ich Ihnen gleich, wie das Ganze funktioniert. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn Sie das Beispiel sehen, wenn Sie sehen, es ist ganz, ganz einfach. Wir nehmen unser altbewährtes Beispiel, dass wir schon einmal das Codewort ausgerechnet haben, nur rechnen wir jetzt alle Codewörter auf. Das heißt, wir haben hier einen 7-4-Blockcode, 4 Infobits, 3 Paritätsbits. Und für den soll man alle Codewörter bestimmen und die Dekodierung mit Hilfe des Syndroms durchführen. So, ja, gesucht ist Prüfmatrix, Generatormatrix, Codewörter, minimale Hemmnisse an Symptomtabelle und zum Beispiel für diesen gesendeten Codevektor, den muss ich hier transponiert darstellen, weil das ja nach meiner Vektornotation und der mathematischen Definition ein Spaltenvektor sein muss. Das heißt, ich empfange hier 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 zum Beispiel und frage, ist da ein Fehler passiert? Ist kein Fehler passiert? Und wenn ein Fehler passiert ist, kann ich ihn korrigieren. Wie schaut das richtige Codewort aus oder das gesendete Codewort aus? Ja. Können natürlich vermuten, dass ein Fehler vorliegt, sonst hätte das Beispiel keinen Sinn, sondern ich muss aufgrund des Fehlers dann korrigieren, das richtige Codewort finden. So, das heißt, noch einmal zur Wiederholung hier, unsere Prüfmatrix, die wir da haben. Ja, das heißt, das ist die Prüfmatrix. Das heißt, meine Generatormatrix muss sich diesen Teil hier nur umdrehen. Ja, das heißt, ich habe da vorne die Einheitsmatrix und diese hier wird einfach transponiert. Ja, dann habe ich das da drinnen stehen. Und wenn ich hier diese Generatormatrix hier so erzeuge, brauche ich nur links alle legitimen Infovektoren hier, oder Codewörter der Definition, Infovektoren hier, die auftreten können, multiplizieren. Ich erhalte alle Codewörter, die hier zu diesen Infowörtern gehören. Zum Beispiel hier dieses Codewort, ich habe hier vier Nullen hineingefüttert aus Infobits, erhalte hinten dann entsprechend die Parität hier mit drei Nullen. So, wenn ich hier M ist gleich 1, wenn ich das hier einfach so durchzähle hier, entsprechend hier bis 15, von 0 bis 15, das heißt, ich habe hier drei Möglichkeiten hier da drinnen für die drei Paritätsbits, daher 16 Möglichkeiten hier, wenn ich die einfach hier generiere, entsprechend, indem ich diesen Teil hier immer links multipliziere mit der Generatormatrix, dann erhalte ich hier das gesamte Codewort, wo natürlich der erste Teil erhalten bleibt. Daher steht auch die Identitätsmatrix am Beginn in der Codematrix drinnen und hinten habe ich die drei Paritätsbits. Jetzt kann ich ja so systematisch mit irgendeinem Programm erzeugen lassen und dann brauche ich nur mehr abzuzählen, wie viele Einsen da drinnen sind und das Minimum davon bilden. Ja, das heißt, natürlich das Nullwort ist ausgeschlossen von dieser Definition, also das Referenzwort ist. Ja. So, das heißt, ich habe hier die Min ist gleich 3. Wenn die Min gleich 3 ist, dann weiß ich, ich kann einen Fehler korrigieren. Ja? Genau dasselbe Spiel, das wir vorher hatten. Ja? So, der kann nur Einzelfehler korrigieren. Ja. Ja, das habe ich eigentlich alles schon erwähnt. So, wenn er Einzelfehler korrigieren kann, wie kann dann das Fehlermuster ausschauen? Und das Fehlermuster, ich habe hier natürlich Länge N jetzt drin. Länge N drinnen, das heißt das Nullwort, das hier drinnen steht, würde bedeuten, dass es kein Fehler aufgetreten. Das heißt, wenn ich alle Fehlermuster mir in einer Matrix zusammenstelle, hier mit E bezeichnet, für Fehler, dann kann immer nur eine Position falsch sein da drinnen. Ja? Und zwar hier diese 1 einfach so in der Diagonale durchgehen. So, und jetzt alle diese Zeilen hier definiere ich als Vektoren für legitime Fehlermuster. Ja, das heißt hier, für 0 habe ich das Nullwort drinnen, das heißt, es ist kein Fehler aufgetreten und ich kann mir hier so das Syndrom bilden. Das heißt, das Syndrom hier dargestellt sind hier aus diesen Fehlermustern gewonnen, nach dieser Formel, die wir vorher entwickelt haben. Das heißt, und da brauche ich jetzt die Prüfmatrix. Ja, die Prüfmatrix H mal jeden dieser Zellenvektoren hier liefern entsprechend das Syndrom. Ja, das heißt, das ist ein Syndrom ist 111 zum Beispiel hier. Wenn ich das Syndrom erhalte, dann weiß ich, dass der Fehler an dieser Position, nämlich an der ersten Position, passiert ist. Ja, das heißt, ich brauche lediglich die Syndromtabelle einmal zu bestimmen, speichere diese ab und schaue dann entsprechend, wie hier der empfangene Vektor ausschaut und ob da dann das Richtige herauskommt. So, einmal jetzt dieses Syndrom hier dargestellt. Hier zum Beispiel für unseren empfangenen Vektor R, den wir hier festgelegt haben, und zu prüfen ist jetzt, ob dieser Fehlervektor hier, ob das einmal ein Fehler drinnen ist und ob es eine korrigierbare Angelegenheit ist. Das heißt, wir haben hier unsere H-Matrix, haben hier unseren empfangenen Vektor hier, der Länge 6, und erhalten dann entsprechend hier ein Syndrom. Das Syndrom hat die in Form 100, das muss ich in meine Tabelle schauen, wo steht. Wo steht 100? wo steht 100? 100 steht da drinnen, das heißt das fünfte Bit hier, entsprechend diesem Fehlermuster hier ist umzudrehen. Das heißt die fünfte Stelle ist die Stelle, wo das fehlerhafte Bit empfangen wurde. Das heißt, ich nehme meinen Empfangsvektor her, XOR ist sozusagen der Multiplizierer im binären Bereich hier, mein Fehlermuster dazu und erhalte das Codewort 9. Ja, das heißt, es wurde das Codewort 9 übertragen hier. Ein Fehler ist passiert und der ist korrigiert worden, in dem Sinne ist halt nichts passiert. Ja? Das heißt, ich habe hier den Fehler gefunden und ihn umdrehen können und habe sozusagen meinen Fehler ausgebessert, wenn ein Fehler hier vorliegt. So, irgendwie blockiert mich mein Rechner, das ist ein Indiz dafür, dass es Zeit ist für eine Pause. Ja?